Liebe Geschwister, wir wollen weiterlesen aus Lukas 1, den Rest des Kapitels. Ab Vers 57. Für Elisabeth aber wurde die Zeit erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe, und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden, und sie wollten es nach dem Namen seines Vaters nennen, Zacharias. Seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern es soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, niemand ist aus deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er genannt werde, es genannt werde. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb, Johannes ist sein Name. Und alle verwunderten sich. Sogleich aber wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten, und im ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch die Hand des Herrn war mit ihm. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Haus Davids, seines Knechtes, wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten von all das her geredet hat. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit an unseren Vätern zu erweisen und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, um uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, aber Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung der Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in der uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in den Wüsten ein, bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Soweit Gottes Wort. Unser Thema: Johannes der Täufer, ein Segensprediger, der Vorläufer des Herrn Jesus, als er hier auf die Erde kam und predigte, dass das Volk bußfertig war und dass es den Messias aufnahm. Interessant, dass Gottes Wort so viele Verse verwendet für den Vorläufer. Und wir haben ja gestern schon einen Teil auch der Geschichte gelesen, was geschah in den ersten Versen, was seine Eltern, sein Vater vor allem, offenbart bekam, und alles nur wegen Johannes, dem Täufer. Ich sagte schon, dass der Johannes ein Licht war, ein Prophet, der Größte, der zum alten System gehörte, zum alten Bund. Aber der Herr Jesus sagt selbst, dass der Kleinste im Reiche der Himmel größer ist als er, weil höher bevorrechtigt. Aber das, was Johannes für einen Auftrag bekam, hat er wahrscheinlich in wenigen Jahren, denn der Jesus beginnt seinen Dienst, man kann das in Markus sehen, das ist noch nicht lange, Markus 5, und dann lebt Johannes der Täufer schon nicht mehr. Und er selbst hat gesagt, das steht in Johannes 3,
dass er der Freund des Bräutigams, dass er fortwährend abnehmen muss, verschwinden muss, wenn er die Stimme des Bräutigams, der Herr Jesus, hören würde. Das muss er wachsen, er muss zunehmen, auch in den Augen der Menschen, und er muss verschwinden. Deswegen war der Auftritt des Herrn Jesus, der erst mit 30 Jahren an die Öffentlichkeit kam, ungefähr 30 Jahre wird gesagt, war notwendig, dass der, der ihn ankündigte, dass der wahrscheinlich auch nur ein halbes Jahr vorher, denn der Jesus hat mit 30 Jahren deswegen angefangen, weil das damals vollkommen normal war, nicht, dass ein 20-Jähriger schon öffentlich bekannt war, sondern er hätte ja eigentlich unbedingt 10 Jahre früher anfangen können, aber er hat diese Gewohnheit und dieses Ansehen unter den damaligen Umständen für wert geachtet, das abzuwarten, und hat die meiste Zeit seines Lebens in der Verborgenheit gearbeitet. Eine Motivation auch für uns, wenn wir keine öffentliche Position haben, dass wir uns hineinversetzen, dass der Jesus die meiste Zeit seines Erdenlebens verborgen blieb. Und speziell Nazareth hat ihn wahrscheinlich über 20, wenn nicht sogar über 25 Jahre fast auswendig gekannt. Da wusste in jeder Straße jeder Bescheid, wer der Herr Jesus war. Alle Jungs kannten ihn, die Erwachsenen kannten ihn, und sein allererster Auftritt, da wollen sie ihn töten. Das ist unvorstellbar. Es war nicht irgendwer, sondern der war eben bekannt. Dazu ist wahrscheinlich sein Vater früh gestorben, sodass er als der Älteste von mindestens 7 Kindern auch noch eine halbe Vaterrolle übernehmen musste. Er wird auch der Zimmermann genannt. Das heißt nicht unbedingt, dass der Vater ein Geschäft hatte, aber zumindest hat er den Beruf gekonnt und hat wahrscheinlich für die Mutter, war er die wesentlichste Stütze. Und das Schlimme war, er kam noch in die denkbar ungünstigste Familie, denn seine Brüder glaubten nicht an ihn. Später wurde das anders, aber das war, wie der Herr Jesus hier auf der Erde war, so war das in Nazareth, als er hier anfing. Und Johannes der Täufer, wie gesagt, war ein halbes Jahr älter, und es ist auch ebenso nicht denkbar, dass der unter 30 Jahren, viel unter 30 Jahren angefangen hat. So war eigentlich seine Lebensbestimmung nur befristet, sein Ende unheimlich tragisch. Selbst der Herr Jesus zieht sich zurück, als er die Nachricht hört, weil es dem Herrn Jesus furchtbar schlimm war, dass sein Vorläufer jetzt so endete, so grausam endete. Und die Jünger waren fast kopflos, die Jünger des Johannes, die Nachfolger, die Schüler, die bei ihm gelernt hatten. Und sie, bei der Geschichte wechselten sie zum Herrn Jesus. Schon vorher waren welche, die ihn gehört hatten und waren hin und weg von dem Herrn Jesus. Und Johannes hatte gesagt, das ist er, das ist er. Israel kennt ihr nicht, er steht mitten unter euch. Und wie er ihn das erste Mal sah, da zeigte Gott ihm, das ist er, dieser ist es. Siehe das Lamm Gottes. Und seine eigenen Jünger, die, ich hätte fast gesagt, die Konvertierten, aber die waren davon total magnetisiert und wollten unbedingt, und da wird extra bei gesagt, die sind um 10 Uhr morgens bei ihm gekommen und sind den ganzen Tag bei ihm geblieben und wollten wissen, wo er denn hinging, aber er hat nur gesagt, dann müsst ihr selbst kommen. Eine Einladung, die auch heute noch gilt für jeden, auch für jeden Gläubigen. Kommen und sehen, dann wird man den Herrn Jesus erleben. Dieser Johannes wird jetzt geboren, Elisabeth, nach 9 Monate Schwangerschaft wird die Zeit erfüllt. Maria, die Mutter des Heilandes, ist jetzt wieder nach Hause gegangen und sie gebiert den erstgeborenen Sohn. Jede Mutter weiß, was das bedeutet, was das für Hürden sind, wie schwer das ist. Und doch werden jede Sekunde auf dieser Erde 4,5 Menschen geboren. Jede Sekunde ist unvorstellbar, dass Gott das alles sieht und er das Leid, was dabei geschieht, die Freude, die dabei geschieht, was das bedeutet im Leben, wie umwälzend auf einmal ein Leben anders wird. Und ein Mensch beginnt hier auf der Erde das Licht der Welt zu erblicken. Und Gott hat das alles im Griff. Es ist für uns alles viel zu hoch, dass so viele Menschen geboren werden. Jedes Jahr steigt die Weltbevölkerung um ungefähr so viele Leute wie in Deutschland leben. 75 Millionen Menschen werden jedes Jahr mehr auf dieser Erde. Wir sind bei 7,6 Milliarden. Jedes Einzelschicksal sieht Gott, wie groß muss Gott sein, dass er das alles überwacht. Und das geschieht hier auch. Und wenn wir von einer Geburt hören, dann freuen wir uns mit. Wir gehen hin, machen Besuch, wir schicken was hin, wir freuen uns mit. Wo wir es können, erklären wir unseren Mitfreunden. Es geschieht hier auch. Die Verwandten, die Nachbarn auch etwa. Haben wir was mit den Nachbarn zu tun? Sehr viel. Es ist ganz wichtig, dass wir zu den Nachbarn ein vernünftiges Verhältnis haben. Ja? Wir haben vielleicht zu früheren Zeiten manchmal das übertrieben, weil wir das Thema Absonderung verstanden hatten, dass wir nicht Gemeinschaft haben können mit Leuten, die andere Ziele haben, nicht ein Gläubiger mit einem Ungläubigen Gemeinschaft haben. Aber zwischen Gemeinschaft und einer guten Nachbarschaft, da ist noch viel Raum. Und wir haben genau das Problem, dass wir uns wirklich distanzieren von allen Bösen um uns herum. Das ist auf der Arbeit, das ist in der Schule, das ist in der Nachbarschaft, das ist auch die ungläubige Verwandtschaft. Aber zugleich sind wir Gottes Mittel, um sie zu kontaktieren. Ja, das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Das ist es eben. Deswegen, ich sage immer die Empfehlung, werd per Du mit denen. Ich sage den Nachbarn, wir müssen hier Freund werden, weil mich werden sie nie mehr los. Wenn die neu dahin ziehen, meine ich jetzt, ja. Dann gucken die, ja, das ist so. Mit Nachbarn muss man ein gutes Verhältnis haben. Ja, dann müssen wir aber trotzdem aufpassen, dass wir nicht zu weit gehen. Aber es gibt verschiedene Methoden. Ich höre auch immer wieder von Hauskreisen und Methoden, wie man mit Nachbarn in Kontakt kommt. Aber jeder von uns hat Nachbarn, mit denen er redet. Nicht nur, wenn wir zur Evangelisation einladen. Bitte auch mal ganz normal mit ihnen reden und auch Positives wie hier an der Stelle bemerken und sich mitfreuen, so wie die Nachbarn das kannten. Das waren natürlich alle von Israel, mag ja sein. Aber das Thema Nachbarschaft ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, dass das größte Potenzial oder die größte griffige Fläche für die Weitergabe des Evangeliums nicht Großveranstaltungen sind, sondern Einzelübergabe. Ja? Und wenn wir authentisch sind in unserem Verhalten, auch dem Nachbarn mal was leihen und auch mal Trau haben, beim Nachbarn was zu borgen, dass sie verstehen, wir sind ganz normal anfassbare Menschen und keine selbstsicheren, hochstehenden. Wir sind genauso Menschen wie sie. Nur was wir haben, das kann uns keiner nehmen. Und dass wir eine Empfehlung sind. Wir sind ein Brief. Wenn wir rumlaufen, sind wir quasi ein Brief Christi. Die lesen uns. Wir brauchen kein Wort zu sagen. Und jemand hat mal gesagt, wir sollten ein Zeugnis nach außen sein, notfalls mit Worten. Versteht ihr? Man muss auch schon mal Worte gebrauchen. Aber wir sind nicht nur zum Predigen da, sondern zum Leben. Und dieses Miteinander, das ist notwendig. 1. Korinther 5 sagt, dass wenn Böses da ist, Böses bei Gläubigen, ja, dann müssen wir uns rigoros verhalten. Wir können damit nicht Gemeinschaft machen. Und da wird sogar empfohlen, mit solchen, die jetzt bewusst im Bösen leben, und das Beispiel ist da zum Beispiel Trunksucht oder Hurerei oder so irgendwas, und dazu gehört eben auch, dass man einfach unverheiratet zusammen wohnt, dass wir mit einem solchen nicht einmal essen können. Das geht so weit. Das hat überhaupt nichts zu tun, was wir jetzt unter Gemeindeleben verstehen, sondern das kommt dann anschließend. Das greift auch da rein. Aber wir persönlich sind gefordert, dass wir nicht Gemeinschaft haben mit Bösem. Aber da wird unterschieden bei, das ist mir wichtig. Victoria, wir hatten darüber gesprochen. Da wird unterschieden bei, ich meine jetzt nicht alle bösen Leute um uns herum, die auch so leben. Ich meine nur die, die Brüder oder Schwestern genannt werden. Also nur die, zumindest mal das Etikett haben, Christ zu sein, die man für Christen hält. Da müssen wir so rigoros sein. Denn mit den anderen müsst ihr Umgang haben. Ihr müsst dem Arbeitskollegen gegenüber ganz freundlich gegenüber begegnen, dem Mann neben uns. Aber sonst müssten wir ja aus dieser Welt hinausgehen. Wir müssten hinausgehen, weil dann wäre besser, wir würden einen Stadtteil hier in Gütersloh nur für uns nehmen, nur für die Christen. Ja? Und die Idee ist falsch. Ja? Wir gehören integriert und ich sage am liebsten wie so ein Fallschirmbataillon, abgesetzt, jeder Einzelne in eine Straße oder ein Ortsteil nur für uns, sodass wir schön verteilt arbeiten und nicht ganze Reihe in einer Straße wohnen, was ja leider manchmal nicht vermeidbar ist. Aber ich hatte immer Angst bei meinen Nachbarn, die gläubig waren und auch noch mit uns den gleichen Weg gingen, wenn ich in deren Nähe kam und da Kalender oder Traktate verteilte, dass ich denen zu dicht kam und die mich entdeckten. Und das habe ich dann immer versucht zu umgehen, weil dann schimpften die mich, da verteile ich Kalender, so ungefähr, ja. Und deswegen ist besser verteilt, ja. Manche wohnen vielleicht ganz einsam in einem Dörfchen oder Ortsteil, wo keine Christen sind, keine, ja. Oder ein Kind in der Schule, ganz alleine, der einzige in der Klasse, gläubig ist, richtig schwer. Aber da ist eben Möglichkeit, weil ein Einzelner, das ist wie so ein Johanneswürmchen, ja, das leuchtet ganz wenig, aber wenn es dunkel ist, dann sieht man das. Und wenn man die Christen natürlich gegeneinander ausspielt, ist das nicht mehr so klar. Aber es ist einfach fein, fühlt euch geehrt, wenn ihr für euer Baugebiet oder wo ihr wohnt zuständig seid und auch genau eure Zuständigkeiten schön auslotet, wo ihr eure Leute habt und das Evangelium weitergibt. Deswegen ist das Thema Nachbarschaft mir ein ganz liebes Thema. Und gern gebe ich mal weiter, weil so manche junge Leute haben schon mal die Vorstellung, wir wollen in die Mission, wir wollen was in Afrika reisen, wir wollen nach Indien, wir wollen nach Peru oder dergleichen. Dürfen sie alle? Malawi. Aber jemand hat mal gesagt, den Satz habe ich mir gemerkt, habe ich mir auf einer Jugendkonferenz gehört, der war so klasse, ich weiß bis heute nicht, wer das gesagt hat. Der hat gesagt, Missionar sein ist nichts anders als zu Hause, nur unter erschwerten Bedingungen. Und keiner geht an die Front irgendwo ins Ausland, ohne der war zu Hause Missionar und war treu, indem er das Evangelium wirklich mit Mut da beim Nachbarn hinbrachte. Wir waren neulich auf einer Besprechung über das Evangelium, über die Methoden, über die Einschränkungen, die weiter zunehmen, die Restriktionen, die Stadtordnungsämter jetzt immer mehr verteilen, dass wir eingeschränkt werden. Und da war ein Case Study über einen Fall, junge Familie, zwei Kinder, kommt durch eine Vortragsreihe über den Propheten Haggai zur Einsicht, sie müssten jetzt doch auch mal im Evangelium tätig werden. Was man denen denn empfehlen sollte, da gaben 1000 Ideen. Die könnten das anfangen, die könnten das anfangen, die könnten über ihre Kinder Geburtstag einladen. Dann habe ich nur gesagt, die könnten ganz normal anfangen, in ihrem Haus, wenn sie in einem Mehrfamilienhaus wohnen, in ihrer Straße, ganz normal anfangen und das tun, was sie so viele Jahre nicht gemacht haben. Die Leute das Evangelium zu bringen und da überall jeden Tag sind Kontakte, ob das beim Bäcker ist oder wo auch immer, ob das bei der Arbeit in der Schule ist, wir haben die jeden Tag Creme, die serviert und wenn wir wach sind und wie heißt da eine Stelle, ich bin jetzt etwas vom Thema, aber muss mal gerade hier loswerden, dass wir bereit sind und auch geschult sind mit einer Bereitschaft, das ist jetzt nicht ganz der Gedanke, aber wenn jemand Rechenschaft von uns fordert, dann wollen wir klar bekennen, wo wir zugehören. Und ich wünsche uns allen, dass wir Mut haben. Und Mann zu Mann ist die beste Methode, weil da kann man nicht einfach pauschalisieren und da können die Leute nicht ausweichen. Aber lad die mal hierhin ein, wenn hier irgend so eine evangelistische Aktion ist. Ihr wisst, wie furchtbar schwer das ist, die Leute herzukriegen, weil die brauchen das alles nicht. Aber da, wo du arbeitest, wo du in die Schule gehst, wo du studierst, da brauchen die um dich rum, die brauchen das alles. Wir wissen genau, wer du bist und wie du denkst. Deswegen hab auch Mut, mal Worte zu gebrauchen. Aber hier ist das ein Verhältnis, was gut ist. Der heilige Schreiber vermerkt, dass die Nachbarn und die Verwandten hörten und den Herrn wegen seiner Barmherzigkeit, seine Barmherzigkeit größer und sie freuten sich mit ihr. Es war echt, das war nicht gemacht, sondern die kamen zu diesem älteren Ehepaar und über dieses Wunder waren sie alle mit dabei. Das ist nicht die ganze Geschichte von den Nachbarn und Verwandten, weil die sich hier nochmal dreht. Aber das hier, das war klasse. Das wird hier als erstes berichtet. Und es geschah am achten Tag, dass sie kam, um das Kind zu beschneiden. Zuck mir zusammen. Wer macht das hier? Wer kommt? Ist das nicht irgendwie die Sache der Eltern oder wo? War das nicht, dass Abraham gesagt hat, du sollst deinen dafür sorgen, deine Kinder? Ich lese mal einen anderen Text, der steht in Vers 21 von Kapitel 2. Und als acht Tage erfüllt waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt. Mann machte das. Da wird nicht verraten, wer der Mann ist. Aber Mann machte das. Und hier war die Beschneidung und die Namengebung am achten Tage. Das war eine Vorschrift, die hatte mit dem Gesetz gar nichts zu tun. Die war vor dem Gesetz schon da. Die hatte Gott als Bundeszeichen für seinen Bund mit Abraham und seiner Nachkommenschaft, was ja nachher auch erwähnt wird, hatte Gott das eingerichtet. Und das weist der Galaterbrief, glaube ich, auch nach, dass diese Beschneidung erst gewesen ist, vor dem Gesetz. Und dass das keine Folge des Gesetzes war, auch wenn das im Gesetz nochmal erwähnt wird. Das war jetzt der achte Tag und dann sollte dieser Junge beschnitten werden und dabei gab man ihm den Namen. Aber interessant ist, dass die Nachbarn das machten. Und sie wollten auch den Namen bestimmen, obwohl sie ja nicht wussten, dass der Vater den Namen schon vorgegeben hatte. Und wenn wir den Vergleich mit dem Herrn Jesus machen, da hatte Vater und Mutter die Vorgabe, dass er Jesus heißen sollte. Und dann heißt es aber, da wurde sein Name Jesus genannt. Es wird gar nicht verraten, wer sich dafür stark macht. Aber hier gab es ja Probleme. Man wollte ihn beschneiden, man wollte ihm Namen geben und man wollte, wie das wohl üblich war, und das ist noch gar nicht so furchtbar lange her, dass man das hier auch machte, dass immer der Vatername musste dann wieder beim Sohn versteckt werden. Mit einer Kombi vielleicht. Ja. Man musste irgendwie den Namen erhalten, ehrenhaft oder einen Verwandten. Ja, aber hier war das völlig üblich und dann haben die Nachbarn gesagt, ja, dann macht er, heißt jetzt Zacharias. Junior natürlich, klar, ja. Aber jetzt wird verraten, dass der Zacharias gar nichts dazu sagen kann, aber, und das ist jetzt so ein bisschen Familienleben, was uns hier vorgestellt wird, dann wird die Mutter aktiv. Klasse, klasse. Erstmal verrät uns das, dass das, was ich gestern gesagt habe, stimmt, dass die Zacharias seiner Frau das irgendwie beigebracht hat. Ob über Täfelchen oder wie auch immer, was er erlebt hatte in dem Tempel mit dem Engel. Und so war die Mutter fest von überzeugt, dass das Gott wollte. Und mit welcher Bestimmtheit die vorgeht, eine Motivation für unsere Schwestern, immer dann den Mann zu stehen, wenn der Mann nicht verfügbar ist. Denn der muss gewunken werden, der steht nicht daneben. Ja? Und das ist ja, das kennt ihr ja vom Tagsüber auch. Und dass der Mann einfach nicht verfügbar ist. Und ihr kennt das ja auch mit dem Beten mit den Kindern und dergleichen. Ich sage das nur mal, weil das auch heute mal neu zur Diskussion gestellt wird, aber es ist ein Thema, was die Bibel auch sagt, dass es gut ist, wenn die Frau die Rolle eines Mannes übernimmt, notgedrungenerweise. Das heißt nicht, dass die Frauen predigen sollen, weil das an anderer Stelle klar steht in den Gemeinden. Aber es wird gesagt, sie sollte sich bedecken, wenn sie die Stelle eines Mannes nimmt, weil das sind Zuschauer, die wir nicht sehen. Und diese Zuschauer, das sind die Engel. Die Engelwelt sieht das und sieht, dass eine Frau was tun muss, weil der Mann nicht verfügbar ist. Das ist jetzt nicht hier direkte Übersetzung, aber diese Anwendung ist doch erlaubt, weil die Frau mit einer Bestimmtheit genau das durchsetzen will, was der Mann ihr vorher gesagt hat. Klasse, dass die Frau den Mut hat. Wir denken manchmal vielleicht wie Männer mehr als die Frauen. Die Frauen sind ja schwächer. Natürlich, auch von der Biologie her, die sind kleiner, die sind schwächer. Es gibt keine einzige olympische Disziplin, wo Frauen schneller, besser, stärker als Männer sind. Ist das denn so schlimm? Ja, natürlich ist das aus der Sicht mancher Frau sehr schlimm. Aber Gott hat die so gebaut. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und nicht sagen, du bist ja schwächer, du kannst nichts. Und dann so Sprüche klopfen wie Frauen und Auto und sowas. Ja, das gehört sich nicht. Das ist eine Missachtung und keine Anerkennung der Vollwertigkeit des anderen Geschlechts. Aber die Frauen sollen, und da zitiere ich gerne 1. Petrus 3, da wird gesagt, wie Sarah, die ihren Mann hernannte, und die keinerlei Schrecken fürchten. Das ist die Frau, die Gottes Wort vorstellt, die keinerlei Schrecken fürchtet, die furchtlos und mutig ist. Und da steht die Nachbarschaft und die Verwandtschaft und jetzt fangen die an, Druck zu machen. Jetzt wendet sich das ein bisschen und sie sagt, nein, er soll Johannes heißen. Das war doch Klartext, das war eindeutig. Deswegen zur Ermunterung für die Schwestern, seid eindeutig. Und sagte ich, ja, ich glaube, mein Mann, der hätte vielleicht gesagt, eindeutig. Ihr habt auch Frontpositionen einzunehmen da, wo die Männer nicht verfügbar sind. Und wenn die, weiß ich, irgendwelche Sekten an die Türen kommen, dann sagt auch ganz klar, was der Wille des Herrn ist. Und das ist so klasse hier zu übernehmen, wie die das übernimmt. Aber ihr müsst nicht denken, dass die Nachbarn damit zufrieden sind und die Verwandten, sondern sie winken dem Zacharias. Was sie nicht, natürlich nicht ahnen. Sie meinen, sie könnten einen Nebenweg gehen. Gut für unsere Ehen, einheitlich. Ja. Ihr kennt das ja alle mit dem Effekt. Ich hatte ein Homeoffice und wenn meine Kinder irgendwas wollten, dann fragen die meine Frau und da sagte die ab und zu mal, da fragte mein Papa. Da kamen die in mein Büro gestürzt, ich war natürlich mitten am Arbeiten, die mussten immer ganz leise gucken, ob ich noch sprach, damit ich da auch nicht einfach gestört war. Dürfen wir ins Freibad gehen? Ja, ich könnte gehen, ja. Aber einen Moment nicht aufgepasst. Meine Frau hatte gesagt, sie sollten eigentlich Schulsachen machen oder so irgendwas. Und dann Kinder haben direkt raus, wir brauchen mit Tricks nur an dem Vater vorbei oder an der Mutter vorbei. Und dann fragen die genau den Richtigen, weil die wissen, wie wer antwortet. Und ich war so dumm und habe dann natürlich nicht darauf geachtet. Und was hat denn die Mutter gesagt? Ja, andermal habe ich das auch gefragt, weil aber kein Handshaking möglich war, musste ich mir ja irgendwo behelfen und mitten im Stress, ihr wisst ja, wie das geht, ja. Aber Kinder finden das raus. Das wollen die auch jetzt. Das ist jetzt hier das Beispiel. Die kommen mit der Frau nicht weiter. Sie wollen das nicht, dass der Johannes heißt. Und dann meinen sie, wir gehen mal noch einen anderen Weg und dann kommen wir weiter. Aber das ist schön, wenn Eheleute sich so verstehen, so kommunizieren, dass sie einheitlich handeln und sich auch gegenseitig schützen mit den Antworten. Das ist einfach fein. Und das wird hier offenbar. Und dann will der ein Täfelchen haben. Und was der schreibt, das ist so klasse, weil er sagt nicht, ja, da könnte man mal drüber diskutieren. Er sagt auch nicht einfach, nein, der soll so heißen, sondern er sagt, Johannes ist sein Name. Er hat nur Fakten serviert, sonst nichts. Es gab nicht etwas zu tun, das war nicht seine Willensanstrengung. Er musste nicht irgendwie was durchboxen, sondern er hat nur gesagt, ohne Diskussion, Johannes ist sein Name. Und sogleich, das sagt der Text, sogleich, redete er wieder. Das seht, das hat die volle, uneingeschränkte, ich wähle gern diesen Ausdruck, die volle und uneingeschränkte Zustimmung des Himmels. Denn sonst hätte Gott nicht sofort reagiert. Aber er hat sofort reagiert. Sogleich löste sich das Band seiner Zunge, brauchte kein Täfelchen mehr. Er konnte das mit Worten noch bestätigen, brauchte er aber nicht, weil er vollkommen Klartext geredet hat. Johannes ist sein Name. Punkt. Und dann wurde er Johannes genannt. Und so sind dieses Ehepaar für uns ein Vorbild, wie sie vorgehen. Das ist eine Behinderung durch den Mann, weil der nicht reden konnte. Aber eine Frau, die Liebe hat, die weiß, da dran zu kommen. Aber es ist interessant, nicht, dass die Frau da dran kommen will, sondern dass die anderen das umkurven wollen. Ja, und das erleben wir immer wieder. Das sind mal die Kinder und es können auch Verwandte sein, die versuchen auszuspielen. Und da müssen wir einfach wach sein und sagen, ausspielen, das erlauben wir nicht. Und hier wird das hier vorgeführt, ein praktischer Moment an dieser Sache. Johannes ist sein Name und alle verwunderten sich. Ja, sind natürlich geschockt, weil sie natürlich damit nicht gerechnet hatten. Und das ist einfach so. Und manchmal benutzt Gott, ich sage gerne, diese Schocktherapie, um uns mal ein Stückchen weiterzubringen, weil so ein Schock auf einmal uns irgendwie wachrüttelt. Und das geschieht hier, indem sie sich verfindet, man mehrfach, dass sie auf einmal völlig sich verwundert und sich fürchten. Das geschieht auch in der Apostelgeschichte an mehreren Stellen, dass die Übrigen völlig Furcht sind. Die Gläubigen, die fürchten, da kommt Furcht, dass sie auf einmal sich bewusst werden, wer Gott ist. Aber bei den Ungläubigen ist das Unverstand oft. Ich muss mal gerade überlegen, wo wir das denn hatten. Ja, das ist auch in Apostelgeschichte 4, glaube ich. Da heißt das, dass sie mit Unverstand und Verwirrung erfüllt wurden, weil sie das irgendwie geschockt hatte, das Verhalten. Das war bei dem Mann, der da lahm war. Ich meine, da steht das bei. So, und er nicht nur, dass sein Mund gelöst wurde, sondern er redete und lobte Gott. Das ist aber das erste Ergebnis seines Widerredens. Und das ist auch das Ziel Gottes, dass wir die Fähigkeiten, die wir haben, hier wiedererlangt haben, dass wir die nutzen zur Ehre Gottes. Es ist auch eine wichtig angemessene Ermunterung, doch auch das Singen mal wieder mehr ins Auge zu fassen. Dass, wenn Paulus und Silas, sage ich mir, so oft im Gefängnis unter unheimlich schweren Bedingungen mit Schmerzen es fertigbringen, nicht nur ein gutes Wort über Gott zu sagen, nicht nur ein Lied voller Flehen und Angst zu singen, sondern ein Loblied zu singen und das um Mitternacht. Und wir sitzen hier in Polstersesseln und wir bringen es nicht fertig, mal jeden Tag zu singen, dann ist das eigentlich Trauerspiel. Wir sollten uns ermuntern. Das ist Gott ganz wichtig, dass wir uns dafür Zeit nehmen zu loben. Und jeder muss eine Methode entwickeln. Wenn Kinder klein sind, ist das normal üblich, dass dann gesungen wird. Werden sie größer, verliert sich das. Aber es wird zu wenig gesungen. Ich erzähle gerne eine Geschichte, die ich von einem Bruder, der so ein bisschen kirchengeschichtlich was aufgeschrieben hat, gehört habe, dass in der Erweckungszeit in unserer Gegend, da im Siegerland, dass man das gemerkt hat, dass da Menschen gläubig geworden sind. Denn in all den Häusern wurde gesungen. Und man hörte, wenn man vorbeiging, dass da Gläubige waren. Was war das für ein Zeugnis? Im Bergwerk summten die Bergarbeiter, die gläubig geworden waren, so leise ihre Lieder. So waren die vom Herrn erfüllt. Und nachher sang quasi das ganze Bergwerk. Könnt ihr euch vorstellen, was die Ungläubigen da empfunden haben? Natürlich sangen die nicht laut Hals, aber so beim Arbeiten sicherlich so hier und da. Ich finde das schön, wenn man in ein Haus kommt, dann hört man eine Mutter summen, weil die einfach glücklich im Herrn ist. Und nochmal eine kleine Rückbesinnung. Das war früher vollkommen normal. Und wir kommen wahrscheinlich alle aus Häusern, die das auch gekannt haben. Aber warum haben wir jetzt aufgehört? Lass uns neu anfangen, vielleicht mit Methode. Aber ich bin alleine im Haushalt und ich singe eigentlich jeden Tag meine Lieder. Und heute habe ich leider keins gesungen. Schlecht. Aber trotzdem immer gut, wenn wir die Intention haben, wir wollen Gott ehren mit einem Lied, eine gesteigerte Form von dem Sprechen. Gedichtsform ist auch schon eine bessere Form, aber Lied ist eine ganz edle Form. Und wir können die Lieder alle auswendig, wenn wir das nur mehr übten. Und wir werden nicht ans Singen kommen, wenn wir hier immer nur für den Text hier ablesen. Wir müssen die hier auch auswendig, auch in den Zusammenkünften auswendig singen. Das müssen wir einfach nur üben. Das ist einfach nur eine Übungssache, sonst gar nichts. Und dann können wir auch unser Lied trillern, wenn wir kein Liederbuch dabei haben. Was wollt ihr denn dann sonst da singen? Doch keine Sonderschullieder. Deswegen ist das schön, dass wir das auch mal in den Stunden üben, nicht ständig nur in das Buch zu gucken. Das bisschen Noten, das können wir auch noch immer so hinkriegen. Oder ist euer Gesang so schlecht? Ich denke nicht. So was ich hören konnte, war sehr verträglich. Und ich denke, einige üben das auch. Und ich will auch gerne mal die Jüngeren üben. Übt das doch einfach mal, so eine Strophe ohne Textbegleitung, ohne Notenbegleitung zu singen und auch zu sagen. Und dann soll kein Ohrwurm werden, ja, aber vielleicht singst du es morgen dann auch mal bei der Arbeit, in der Schule oder da, wo du mal ein paar Momente hast. Autofahren ist zum Beispiel auch schön, kann immer mit Musik geschehen, kann auch ohne Musik geschehen, du kannst mal selbst Musik machen, musst dich konzentrieren, aber so ein kleiner Impuls. Und wie gesagt, der hat das 9 Monate nicht gekonnt und hat gesagt, die erstbeste Gelegenheit nutzen ich jetzt, um Gott zu loben für dieses Ereignis der Geburt von Johannes. Und Furcht kam über alle, die um ihn sie her wohnten. Es hat was bewirkt, das hat Eindruck gemacht, das war Zeugnis, weil er sich so verhielt. Und alle, die im ganzen Gebirge von Judäa, wurden all diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen. Es ist unfassbar, was das für eine Auswirkung hatte. Diese Dinge, welche Dinge denn? Ja, dass der stumm war und jetzt auf einmal reden konnte. In dem Moment, wo der schrieb, Johannes ist sein Name, in dem Moment wurde seine Zunge gelöst. Und wie dieses alte Ehepaar hat noch ein Kind gekriegt. Und die Nachbarn wollten, dass er so hieß. Und da hat der Vater gesagt, Johannes ist sein Name. All diese Dinge wurden besprochen. Und die nahmen das zu Herzen. Die haben das überdacht. Und das hat ihnen bei den einen Furcht ausgelöst und andere hat das irgendwie eine verändernde Wirkung gezeigt. Das wird hier so schön gesagt. Und sie sprachen, jetzt wird noch gesagt, wie sie sagt, sie stellten sich die Frage, was wird aus diesem Kind werden? Das ist ja sehr, sehr, nicht suspekt, sondern eigentümlich und bemerkenswert, dass das unter solchen Umständen dieser Johannes geboren wird. Was sie noch nicht wissen ist, dass Johannes keiner ist, der in weichen Kleidern in den Königshäusern sitzt, sondern dass das ein Mann ist, ein Nasier, ein Abgesonderter, der in der Wüste lebt, der sich von Heuschrecken und wilden Honig ernährt. Und ja, ganz einfach, äußerlicher Nasier, der Jesus war auch Nasier, aber innerlich, der Sohn des Menschen isst und trinkt, der sitzt mitten unter denen. Und sie sagen, ein Fresser und Weinsäufer, vollkommene Deplatzierung dieser, gab überhaupt keinen Grund dafür. Jesus hat immer angemessen und maßvoll gegessen und schon gar kein Weinsäufer. Das hat man nie gesehen, dass er Wein in Mengen getrunken hat. Und der Johannes, dem sagten sie, der hat einen Dämon, weil der sich so absonderte, in der Wüste lebte, ganz einfach. Aber doch hat der Johannes, und das muss ich doch mal ein bisschen erzählen von dem Johannes, er hat eine, nicht eine Karriere, sondern er hat ein Leben gelebt, was einen unheimlichen Eindruck hatte, dass selbst die oberste Führung sich auf die Frage des Herrn, war die Taufe Johannes vom Himmel oder von Menschen, dass die sich der Entscheidung entzogen, indem sie gesagt haben, wir wissen es nicht. Und da wird bei erklärt, weil sie sagten, wenn wir sagen von Menschen, dann werden die uns steinigen. Ja? Und wenn wir sagen vom Himmel, dann wird er sagen, und warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sie fürchteten das Volk. Das heißt, der Johannes hat allgemein unter dem Volk einen so guten Ruf gehabt und eine solche Anerkennung, dass er, dass die Obersten selbst Angst hatten. Und so, deswegen, Johannes, das war unter dem Volk schon eine Nummer. Ja, und er hat das so gepredigt von dem Herrn Jesus und dass die Leute Buße tun sollten, dass da ganz schön was passiert bei ist. Deswegen war der Johannes auch notwendig. Und auch wenn sein Leben kurz war, auch da, wo wir schon mal sehen, dass jemand ein abgekürztes Leben hat, eigentlich zu früh, denken wir, aber wir wollen das nicht sagen, weil das Gott so bestimmt hat. Denn bei ihm ist der Tag des Todes schwer zu verdauen vielleicht, aber wir schließen uns nicht dem Urteil an, eigentlich zu früh, weil das ein Urteil über Gottes Wege ist. Ja. Aber doch, wenn junge Menschen, würde von einem 14-jährigen Mädchen, was der Herr heimgeholt hat, aber bei der Beerdigung Schulklassenalter dabei, Lehrer dabei, ein unheimliches Zeugnis hatte, schon am Büchertisch mitgearbeitet hat. Das war klasse, da kann man nur sagen, es war kurz, aber es war lebenswert, es war eine Botschaft für andere. Und so war das Leben des Johannes des Täufers, das so tragisch endete, ein Leben, wo der Jesus gesagt hat, das war für mich ehrend. Da ist meine Zustimmung und nicht die Länge unseres Lebens, sondern wie wir gelebt haben. Das macht das aus, was es für den Himmel, im Himmel, für den Himmel bedeutet und was es für die Ewigkeit für Folgen hat. Und hier sehen wir die Eltern von diesem einmaligen jungen Menschen, der ja über 30 Jahre offensichtlich alt wurde, aber der so ein Leben gelebt hat und selbst nachher fast daran scheiterte, sodass er in einem schwachen Moment seinen Jüngern gesagt hat, geht mal hin und fragt ihn mal, ob er wirklich der Kommende wäre oder ob sie auf einen anderen warten sollten. Das hat erstens dem Herrn Jesus furchtbar wehgetan, dass dieser Mann, der für ihn separat abgestellt war, dass der diese Zweifel hatte. Aber zugleich fühlte er, dass der Johannes keine andere Adresse kannte als ihn. Und das hat den Jesus dazu bewogen, denen zu sagen, in jener Stunde, steht in Lukas 7, müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, in jener Stunde, sodass ich fast glaube, dass es keinen Nachmittag oder Morgen gab, wie diese paar Stunden, wo die Boten da waren, was da für Wunder geschahen, am laufenden Band, und auch Tote wurden auferweckt. Und von den Auferweckungen, die Jesus getan hat, war gerade der Jüngling zu Nein auferweckt worden und die zwei anderen waren es später gewesen. Das kann man aus anderen Stellen entnehmen. Also hat er wahrscheinlich noch mehr Tote auferweckt. Da wurden viele Blinde wurden sehend, alles in jener Stunde. Und das haben die Boten, die Jünger von dem Johannes, live miterlebt. Und was da passierte, dass das der beste Ausweis war, dass er der kommende Messias war. Und dann sind sie nach Hause und dann haben dem Johannes im Gefängnis kurz vor seinem Ende gesagt, was der Jesus getan hat. Und das musste in Johannes vollkommen wieder hochgebracht haben. Und so ist er nicht verendet, sondern er ist ohne Zweifel beim Herrn nahe, mit seinen Gedanken bei dem, wo er nur der Freund von war, hat er sein Leben lassen müssen. Quasi für seinen Einsatz für die Wahrheit. Aber der Jesus hat das dann zweimal niedergeschrieben, Lukas 7 und Matthäus 11. Lukas 7, da steht dieser Vers, in jener Stunde. Erzählt das mal dem Johannes. Und wie die weggingen, hat er gesagt, ihr wisst überhaupt gar nicht, wer Johannes war. Und dann hat er diese Sätze gesagt, dass keiner so groß war wie dieser. Gott bewertet anders. Da kommt eine Witwe und tut zwei Schärflein einwerfen. Und der Jesus beobachtet genau, das ist das Letzte, was sie hat. Der hat in ihr Portemonnaie, würde man heute sagen, gesehen, hat gesagt, der hat gesagt, ich gebe jetzt alles für Gott. Und die Reichen kamen und wussten, was sie all vieles taten. Und die viele Reiche legten viel ein. Aber der Jesus bestand darauf, den Jüngern zu vermitteln, dieser hat mehr eingelegt. Und das konnte jeder nachrechnen, dass das weniger war, wenn er es gesehen hätte. Aber bei dem Herrn Jesus sind die Bewertungen anders, denn Gott bewertet nicht quantitativ, sondern er bewertet den Beweggrund und da war ihr diese zwei Schäflein von der, zwei Cent oder was wir heute sagen würden, von dieser armen Witwe, weil das alles war das viel, viel mehr wert, als das viele von den vielen, die noch ein Bewusstsein hatten, dass sie ja ganz schön freigebig waren. Und so sieht Gott in unsere Herzen, so ist das kurze Leben dieses Johannes und falls wir, einer von uns, ein kurzes Leben nur haben würde, wenn es Wert für den Himmel hat, dann war es ein sehr wertvolles. Es war dann ein reiches Leben. Und die jemand hergeben mussten, weil er früh heimging, die sollen dadurch motiviert werden. Gottes Beurteilung ist ganz anders. Und jeder wünscht sich ein langes Leben, aber manchmal hat er hier andere, höhere Wege. Dann wird ab Vers 67, muss man auf die Uhr gucken, wird dieser Lobpreis von dem Zacharias genannt und da sind mehrere Momente drin. Wir wollen das jetzt noch kurz streifen, damit wir auch diese Verse zu diesen Versen noch was Sinnvolles sagen. Er preist den Herrn, den Gott Israels, der sein Volk besucht hat. Nicht in Johannes, aber mit Johannes fing das ja langsam immer mehr an, dass die Gnade Gottes erschien, bis der Jesus dann selbst erschien, sondern in dem Kommen des Heilands. Dieser Ausdruck Besuch ist ja ein sehr interessanter Ausdruck, der mehrfach in Gottes Wort, in diesem Kapitel zweimal vorkommt, im Lukas-Evangelium dreimal insgesamt vorkommt, soweit ich mich erinnere. Und das heißt eben, dass Gott einen Kontakt mit Menschen aufnahm. Und hier nimmt er mit seinem Volk den Kontakt auf. Er kommt auf Besuch. Das ist ein so schöner Gedanke, dass der Herr Jesus, als er Fleisch wurde, sagt Johannes 1, muss gerade den Text lesen, wieder vergessen, heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte, oder genauer zeltete, kam für eine Zeit zu uns Menschen. Er hat eine Zeit unter uns gewohnt. Er hat hier Platz genommen. Und in Hesekiel gibt es eine Stelle, dass Gott den Götzendienst, der da im Tempel Jerusalem betreibt, und dann sagt er, ihr macht hier euren Götzendienst und da ist nur noch eine Zeltwand und dann wohne ich daneben. Eben auf der Bundeslade, wo sein Wohnsitz ist, wo sein Thron ist, dass ihr euch das erlaubt, so dicht bei mir und ihr macht noch so viele böse Dinge. Und das vermittelt uns das auch im in der Zukunft, in der Ewigkeit, dass wir dann die Menschen eine Zeltwand von Gott nur weit entfernt sind und so dicht kommt der Mensch. Gott ist unendlich und keiner kann die Berührung mit Gott verkraften, außer in der Form, wie Gott sich offenbart hat, nämlich im Herrn Jesus. Aber sonst würde uns das völlig zerstören, in Gottes Nähe zu kommen. Aber wir können wirklich überhaupt nicht ausloten, wie hoch wir versetzt sind, dass wir diesem absolut heiligen Gott begegnen dürfen und mit ihm per Du sein dürfen. Und das wird hier auch in den Besuchen. Er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Es wird von einer vollkommenen Erlösung gesprochen, später von einer Vergebung. Alles Begriffe, die der Jude im Alten Testament, der Israelit, gar nicht so absolut sicher wusste, sondern hoffte, so wie das viele Christen heute hoffen. Aber wir geben von Fakten aus, dass die Vergebung unserer Sünden eine Sache ist, die einmalig für alle unsere Sünden. Da heißt es, wenn wir, auch jetzt, wenn wir das für uns anwenden und sagen, wir haben jetzt mal wieder gesündigt, wenn ihr, 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von der Ungerechtigkeit, die wir bekennen. Das steht da nicht, ja. Sondern er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Seine erstmalige Vergebung bei unserer Bekehrung ist für alle unsere Sünden geschehen. Und wenn wir eine neue Sünde bekennen, dann ist das nicht begrenzt auf diese eine Tat, sondern Gott sieht alle unsere Sünden als vergeben. Sogar ist die Vergebung, die wir, wenn wir nochmal Sünden tun und die bekennen, nicht eine wiederholte Vergebung, sondern eine Vergebung in den Regierungswegen, dass er es nicht mehr ahnt. Das bedeutet das. Denn wenn wir es nicht bekennen, dann geht er dem nach und lässt nicht locker, unser Gewissen schlägt an, bis wir endlich das sagen. Das war nicht in Ordnung. Ich muss das bekennen. Und dann vergibt er uns, indem er es nicht mehr ahndet. Aber die ewige Vergebung ist ein für alle Mal erfasst, begriffen und vollzogen, auch noch für die Sünden. Aber das hört sich jetzt theoretisch an, die wir morgen tun. Ja? Wir haben auch keinen Freibrief, weil der Sünde ist für uns immer ein Unfall. Das ist ein Versehen, das kann überhaupt gar nicht uns Freude machen. Und wir ärgern uns regelmäßig, wenn wir gesündigt haben. Und da müssen wir eben auch die Hürde nehmen und sagen, auch dafür bist du schon gestorben. Du hast mir das damals alles schon vergeben. Ich muss das jetzt sagen, es tut mir jetzt immer noch mal leid, dass ich darauf reingefallen bin und habe darauf gehört, es war böse, ich habe dem Bruder wehgetan oder was auch immer. Und wenn wir rein sind, sind wir glückliche Leute. Aber die Vergebung, die ist für allemal. Und davon redet auch hier nachher der Vers, um Vergebung der Sünden zu geben und Erkenntnis des Heils seinem Volk. Es ist also erstmal begrenzt auf sein Volk und für uns ist das natürlich die Übertragung weiter dann für alle Gläubigen. Er redet von einem Horn des Heils, da geht es schon um Macht. Das redet also auch bis hin zum tausendjährigen Reich. Das letzte Wort heißt Frieden. Er meint das Friedensreich damit. Und dann werden sie nämlich auch von ihren Feinden befreit. Etwas, was wir so nicht kennen. Wir werden von den Feinden befreit, indem wir entrückt werden. Aber Menschen sind eigentlich nicht unsere Feinde, auch wenn sie feindselig vielleicht sind. Ja, aber der Israelit, der musste Rache fordern. Das ist also nicht ungeistlich für den Israelit, weil seine Befreiung war eben, indem er nicht selbst entfernt wird, sondern die Feinde entfernt werden und der Gläubige auf der neuen Erde oder im tausendjährigen Reich eingeht. Und deswegen verstehen wir das vielleicht wenig, weil er das hier extra sagt, Rettung vor unseren Feinden. Und dann, dass Gott seines heiligen Bundes gedenkt, das ist etwas, was in der ganzen Schrift enthalten ist, bis hin zu Offenbarung 7 oder 11, da steht das auch nochmal, dass die Lade des Bundes gesehen wurde. Das bedeutet, Gott denkt nochmal an das, was er anfangs gesagt hat und hier mit Namen bei Abraham mit Eidschwur bestätigt hat, dass er dieses Volk retten will und dass er dem vergeben will und dass der Same kommen würde und dass das für die Ewigkeit gilt. Und daran erinnert sowohl Maria als auch Zacharias in diesem Bund und die Gnadengaben und Berufung Gottes. Wenn Gott das einmal gesagt hat, dann ist das unbereubar. Ja? Das heißt auch davon, dass Gott reute, aber es heißt nirgendwo, soweit ich weiß, dass Gott bereut, weil braucht er gar nicht, weil er das ja alles schon vorher weiß. Und wenn er was sagt, da können wir uns absolut drauf verlassen, weil das unbereubar bleibt. Vor allem seine in der Heiligen Schrift niedergeschriebenen Worte. Und dann wird ihm bewusst, in Vers 76 bin ich jetzt, du Kind wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden und du wirst vor dem Herrn hergehen und seine Wege zu bereiten. Ich hatte gestern schon gesagt, das meint in den Herzen eine Ebene wie eine Autobahn, dass es nicht mehr höckerig ist, sondern die einen werden erniedrigt, die anderen werden erhöht und dann eben. Und so kamen sie zu ihm, bekannten ihre Sünden, wurden getauft und dann waren das vorbereitete Menschen, dass das viel Äußeres natürlich auch war und dass der Jesus auch viel Ablehnung erlebt hat und dass sein Volk ihn als Volk von Anfang an verwarf, das steht auch fest. Und doch ist das Werk des Johannes geschehen und wir sehen dann, wie der Jesus in den Himmel gefahren ist und 10 Tage später der Heilige Geist auf die Erde kommt, dass er auf einen Tag auch von diesen Vorbereitungen zu sehen war, dass 3000 Menschen, etwas später waren es 5000, die den Herrn fanden. Das waren schon, später heißt sogar, eine Menge der Priester wurde dem Herrn zugehörig. Das ist alles dieses Werk sicherlich, ich sehe das da zumindest im Johannes, auch in der Apostelgeschichte findet man mehrfach. Seid ihr denn getauft? Habt ihr den Heiligen Geist? Ja, wir kennen nur die Taufe Johannes. Ihr seht, das sind immer noch Nachwirkungen von diesem so kurzen Dienst dieses so hochstehenden Propheten bis in diese Zeit und dann bis in das tausendjährige Reich wird das Auswirkungen haben. Und dann wird nochmal in Vers 78 zusammengefasst, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, es war reine Barmherzigkeit, war reine Gnade, dass er jetzt hier in diesen Vorbereitungen oder dieses Vorbereiten des Vorläufers Barmherzigkeit zeigte, aber besucht hat uns Gott in dem Aufgang aus der Höhle. Das ist nicht der Johannes, sondern ist der Herr Jesus natürlich. Er ist wie ein Stern aufgegangen, wir haben uns erinnert, die Gnade Gottes ist erschienen wie eine Sonne, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Das galt speziell auch für das Land um den See Genezareth, das Hauptarbeitsgebiet des Herrn Jesus, weil das wird da nochmal in Jesaja 7 oder 6 erwähnt, dass dieses Land, wo die Menschen in Finsternis sitzen, und speziell Nazareth war ein ganz finsteres Pflaster, wo der Jesus da erstmal die ganze Jugend verbrachte, um den Menschen ins Licht zu bringen. Und wenn wir wüssten, wie finster die Menschen in den Häusern heute hier um uns herum sind, sieht alles edel aus, Vorgarten gepflegt, Haus angestrichen, kommen ganz edel, grüßen ganz freundlich, aber haben null Licht, wissen nicht mehr aus und ein, Ehen kaputt, was alles schon zu uns auch überschwappt. Und das ist da in den Häusern überall, aber sie geben sich nicht offen, sie sagen nicht, wo der Schuh drückt. Sie sind so einsam wie nur was, wollen aber keinen Besuch, wollen auch nicht eingeladen werden, aber das sind unsere Klienten, Kadetten oder wie ihr sagt, das ist unser Potenzial. Da müssen wir ran und wir müssen versuchen, mit denen in Kontakt zu kommen und ihm die Botschaft zu bringen. Nicht nur mit Zettelabgabe, sondern besser mal ohne Zettel und mit einem Wort. Und dann verraten sie uns, wir haben jetzt Todesfall gehabt und hat uns irgendwie völlig zerrissen. Und dann mal ein Wort Gottes serviert, so von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Und wenn da welche sterben, hin, nix wie hin und die Hand gereicht und Herz gezeigt und was von Gott vermittelt. Das kann jeder, ob wir im Krankenhaus zusammen mit jemandem liegen, ob wir mal zusammen einkaufen. Ich warte immer auf irgendwelche Momente, wo eine Störung passiert. Fällt ein Schlüssel runter oder ein Portemonnaie runter, da kann ich Ihnen irgendwo helfen. Und da bemüht sich ein Mann und der steht auf einer Krücke da und da fällt ihm der Pfirsich runter. Und dann bin ich da hingeeilt und habe dem geholfen, bis er es wieder hoch, bis er dann wieder stand. Da guckt er mich an, ich stand uns direkt gegenüber. Wer war das denn, der mir da so geholfen hat? Und da habe ich meinen Namen genannt, da haben wir ein bisschen gesprochen. Und dann habe ich noch ein Traktat nachher gehabt und habe gesagt, das gebe ich immer noch mit. Aber die Störung, die bringt uns zu Menschen, dass wir jemand helfen, im Straßenverkehr vorlassen, an der Tankstelle mit jemand reden, Freundlichkeiten sagen, na, gehen Sie vor. Ja, Sie waren doch erst, ja, mach ja sein, gehen Sie vor. Und diese Freundlichkeiten bringen Kontakte. Suchen, ja, wir können Traktate ruhig bewaffnet in der Tasche haben, direkt in der direkten Tasche, nicht irgendwo Kram und noch alles Mögliche machen. Das muss direkt bereit sein, dass wenn wir das, ich habe das hier oben drin, ja, hier, so habe ich die hier drin, ja, weil wir brauchen die direkt und die Gelegenheit ist ganz kurz und dann sind die schon wieder weg. Beim Spazierengehen müssen nicht jeden anmachen, aber wo Gelegenheiten sind. Spricht uns jemand an, ja, oder wir können auch mal jemand ansprechen. agil vorangehen und versuchen, Kontakte zu schaffen. Und der Herr gibt uns dann Gelegenheiten, wo wir, und das, die Menschen um uns herum sind auch vom Tod gekennzeichnet, sind in Finsternis, betreiben Dinge, sind in den Medien verstrickt und alles Mögliche. Und wir wollen ihnen doch helfen. Und dafür kam der Heiland. Dafür brachte er Frieden. Er bringt Frieden in Herzen. Und wir sind seine Friedensboten. Das meine ich, dürfte man alles hier aus dem Text nehmen. Ich bin jetzt fertig. Und dann letzter Vers. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in den Wüsten ein bis zum Tag des Auftretens vor Israel. Das Kind, heißt der Text. Ist unglaublich. Es wurde erst stark, es wurde ein Jugendlicher. Und dann irgendwann fing der Weg nicht in der Uni an, sondern in der Wüste, nein. Was haben die Eltern gedacht? Was haben sie gemacht? Wie haben sie das unterstützt? Wie haben sie den Jungen versorgt? Wie haben sie ihm dabei gestanden? Wie haben sie gebetet für ihn? Der Vers lässt allen Raum für alle Unterstützung, dass die Kinder gefördert werden, dass sie Gott gefallen und nicht für uns toll werden. Und so uns so erben, so unsere Intelligenz und unsere Bildung und unsere Ziele, die wir alle nicht erreicht haben, die wir dann in den Kindern gern realisieren wollen, weil wir es nicht geschafft haben. Aber Gott sieht, ob wir uns einsetzen, damit die Kinder ihn begreifen. Dafür waren wir doch hier. Und wir wollen gern, dass unsere Kinder das auch irgendwo begreifen. Das alles ist nur die Vorgeschichte. Nur die Vorgeschichte. Nur der Vorläufer. Und dann mit Kapitel 2 müssten wir eigentlich jetzt noch einen Abend dranhängen. Da ist eigentlich jetzt, wo das Licht so ganz hell leuchtet und der Stern wie eine Sonne erscheint und es wird total hell hier, aber niemand begreift, wer da kommt. Er wird abgelehnt, er wird schon von dem Drachen, um Offenbarung 12 zu zitieren, verfolgt, als er noch nicht geboren war. Er stand vor der Schlange, die Schlange stand vor der Frau, die gebären soll. Das war nicht Maria, das war Israel natürlich. Und als sie geboren wurde, da wollte er das Kind verschlingen, den Herrn Jesus, den Mann, der mit eiserner Rute alle Nationen leiten würde. Aber ihr Kind wurde entrückt zu Gott. Da wird das Leben des Herrn Jesus zusammengerafft und wir sind direkt bei der Himmelfahrt. Das ist die Entrückung des Herrn Jesus. Aber das, was da spielte mit dem Drachen, dem Teufel, dem Satan, der alten Schlange, das ist jetzt im nächsten Abschnitt, als sie schon keinen Platz mehr haben in der Herberge. Da ist einer hinter, da will einer verhindern, dass dieses Licht hier kommt. Denn was der bringt, ist noch eine ganz andere Klasse als Johannes bringt. Johannes ist nur der Hinweis auf den, das Licht, aber er ist nicht das Licht. Er war das Licht. Ich bin nicht das Licht. Kann man nachlesen in Johannes 1, dass er das verweigert, dass dieser eine das Licht war und er nur eine Stimme, die Stimme eines Rufenden. Der Rufende war Gott, aber er war nur die Stimme davon. Mehr wollte er nicht sein. Wenn wir das von ihm lernen, wenn wir davon beseelt werden, für Gott ein Bote zu sein, egal wie kurz oder lang unser Leben ist. Vielleicht kann uns das ermuntern, nicht nur diese Woche, sondern prinzipiell Mut zu haben, Menschen anzusprechen, Licht zu verbreiten, die Gnade Gottes anderen zu erzählen, die wir selbst erfahren haben. Und dann geht ein Zeugnis von uns aus und dann kommt Furcht in alle Umliegenden, die uns irgendwo tangieren.